Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München, begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Das Jahr 1960 wird auch als afrikanisches Jahr bezeichnet, weil vor genau 50 Jahren insgesamt 17 ehemalige Kolonien in Afrika die Unabhängigkeit erlangt haben. Und eines dieser Länder beschäftigt uns heute, nämlich Nigeria, das bevölkerungsstärkste Land des gesamten Kontinents. Unser Gesprächsgast hierzu ist gleich Prälat Professor Obiora Ike aus Enugu, vielen von Ihnen sicherlich bestens bekannt durch unsere Radio- und Fernsehsendungen und durch die Kongresse Treffpunkt Weltkirche. Grüß Gott, Herr Prälat. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Herr Prälat, 50 Jahre ist es jetzt her, dass Nigeria und 16 andere afrikanische Staaten ihre Unabhängigkeit erlangt haben. Ist das ein Ereignis, das bei Ihnen in diesem Jahr besonders im Fokus steht?
Auf alle Fälle kann man als erstes sagen, die Tatsache, dass ein Telefon zwischen Deutschland und Nigeria innerhalb dieser Moments stattfindet. Das ist die Tatsache, dass riesige Fortschritt der Entwicklung gegeben hat. Im 1960 könnte man keine Telefonverbindung zwischen Deutschland und Nigeria leicht machen. Aber heute geht es nicht nur, dass es so leicht geht, sondern auch durch das Internet, die Telekommunikation, die sonstige Bereiche der heutigen modernen Gesellschaft Nigeria erreicht hat. Wir möchten sagen, dass in 50 Jahren das Land erhebliche Fortschritte gemacht hat, auch wo das Land gewisse Herausforderungen erlebt. So zum Beispiel im 1967 der bekannte Biafra-Krieg, das 3 Jahre dauerte, und eine Million Menschen das Leben gekostet hat.
Bleiben wir vielleicht kurz bei diesem Biafra-Krieg. Sie selbst sind Jahrgang 1956. Sie waren damals also ein Kind. Welche Erinnerungen haben Sie persönlich an diese Zeit?
Ich habe dieser Krieg erlebt, ihr Anfang und ihr Ende. Wir waren im 1966 in Kano im Nordnigeria. Damals gab es zunächst einmal einen Militärputsch, 15. Januar, ein Militärputsch von Soldaten aufgrund politischer Unruhen in West-Nigeria, was auch Leben von Obrigkeiten innerhalb Nigeria gekostet hat. Im Juli 1966 gab es einen Gegenputsch und dieser Gegenputsch hat dann eine Massaker verursacht. Über 300.000 Leute umgebracht. Wir waren dabei, wir haben das miterlebt. Also unser Auto war auch noch attackiert. So sind wir alle Flüchtlinge gewesen im 1966. Und aufgrund der gesamten Negotiations der damaligen Militärs, was ohne Erfolg blieb, ist dann Nigeria zerspaltet in Regionen durch Militär, mit Militärgouverneure. Und die Unverständnisse unter ihnen hat dann zu Biafra-Krieg geführt. Wir waren Flüchtlinge für 3 Jahre. Ich habe die Bomben gesehen. Ich sehe es immer noch in meinen Augen. Ich habe viele meiner Jugendfreunde verloren. Es war so viel Hunger in Biafra, besonders Ost-Nigeria. Es war ein Krieg, wo wir heutzutage immer noch fragen, warum gab es einen Krieg? Wenn es zwischen den Obrigkeiten Unstimmigkeiten gibt, dann können sie es auch lösen untereinander. Aber dass so ein Krieg England, Russland auf einer Seite und viele andere Nationen auf Seiten Nigerias gebracht hat, dass Bomben von Ägypten und sonstige andere arabische Länder für Nigeria eingesetzt wurden gegen Biafra, ein Land, was nichts zu bieten hatte damals. also und ein Volk, was überwiegend katholisch waren und christlich waren, man hat es auch gesehen als einen Religionskrieg. Also die Dimensionen dieser Sache ist immer noch für Historiker zu erforschen. Wir sind glücklich, dass im 1970 Januar der Krieg zu Ende kam, so dass wir heute wieder ein neues Nigeria sprechen können. Aber diese Biafra-Kriegserfahrung ist eine der Tragödien, der Übergang von England zu Afrika. Weil das heißt, dass England in die Koloniezeit in Wirklichkeit Völker zusammengebracht hat, was nicht zusammengehören sollten unter einer Nation. Und da war die Zeit dann, 6 Jahre danach, hat es explodiert. Aber wir sagen in Nigeria, nie mehr Krieg.
Und trotz der schlimmen, also eine der schlimmen Folgen des Biafra-Krieges war ja auch, dass das Land erstmal nicht zur Ruhe kam und von einer ganzen Reihe von Gewaltherrschern regiert wurde. Seit 1998 durchläuft das Land allerdings einen Demokratisierungsprozess. Wie war denn dieser Umschwung möglich?
Die Militärregierungen am Ende des Biafra-Krieges, wie Sie gesagt haben und auch richtig so, wurde eine Mode. Ein Militär löste das andere ab. Bis 1998, wo eine zivile Wahl stattgegeben hat, also ein letzter Militär gegeben hat, und im Mai 1999 Nigeria dann eine Demokratie hatte, was bis zur Zeit dauert. Und es scheint sich auch zu etablieren, also ich meine, Demokratie ist auch ein Prozess. Es ist die Teilung der Mächte unter Legislative, Judikative, Exekutive, andere Kontrollmechanismen. Es ist Rechtsstaat, Rechtsordnung, Verfassungsstaat. Und das alles für ein Land, was über 30 Jahre Militärregierung hatte, war nicht leicht im Jahre 1999. Da war schon eine Wahl 2003, da war wieder eine andere Wahl 2007. Nigeria hat eine 4 Jahre legislative Periode. Aber inzwischen scheint es irgendwie mühsam, aber gezielt, dass das Land Erfolge erzielt, Fortschritt macht. Und wir sind Gott dankbar. Es gibt zwar klare Probleme, dass oft das Wahl gefälscht wird, dass manchmal zum Beispiel Randalierereien gegeben hat, dass ab und zu mal islamischer Fundamentalismus ausbricht, wo vom Jahr 2000 bis Jahr 2009 mehrere Ausbrüche im Land gegeben hat und solche Sachen. Also 10.000 Menschen das Leben verloren hat, Flüchtlinge und sonstige Sachen, was wirklich nicht zu Religionsfrieden gehört. Und trotz all dieser, auch Arbeitslosigkeit, auch Kriminalität, auch im Niger-Delta, ab und zu mal, wo das Öl, weil Niger ist ein ölreiches Land, wo internationale Interessen, Multinationals tätig sind und auch Ungerechtigkeit in jeglicher Art, Umweltverschmutzung bis zum Geld nicht mehr, das trotz allem und auch noch Randalierer, also zum Beispiel also Terrorgruppen auch allmählich begonnen hat, dass Nigeria 360 Völker, 400 Sprachen dieses Land sich mühsam zusammenhält, in die Zukunft schaut, ein stolzes Land begonnen hat, auch bei Wealth of Nations, also im Sinne der Wealth of Nations, nationale Produkt immer weiterhin steigt. Und das gibt uns Freude. Ich möchte sagen, dass wir als Land Nigeria innerhalb Afrika, trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, als federführendes Land angesehen wird. Und das bringt uns sowieso zu neuen Verantwortungen. Also Nigeria muss nicht immer sich beschweren, die Vergangenheit, sondern die Zukunft schauen. Und hier brauchen wir unsere Menschen, unsere etablierte Menschen, da brauchen wir die Kirche besonders, die katholische Kirche. Sie war schon am Anfang da, in der Koloniezeit da, in der Vorkoloniezeit da. Und die katholische Kirche hat dann Führungsarbeit zu leisten.
Lassen Sie mich da mal einhaken. Sie erwähnen die Kirche. Und nun ist es ja so, dass der Islam im Land eine längere Tradition hat als das Christentum. Das Christentum aber sehr stark gewachsen ist in den vergangenen Jahren. Ist dieses rasante Wachstum des Christentums auch ein Grund für die religiösen Spannungen, die es in dem Land gibt? Oder gibt es da noch ganz andere Gründe?
Gründe Gründe für religiöse Spannungen in Nigeria sind manchmal rätselhaft. Denn in Wirklichkeit sind die gleichen Afrikaner, es sind oft die gleichen Kulturen, es sind Menschen, die nebeneinander leben, gehen zu gleicher Markt, gehen zu gleichen Schulen, haben immer in Frieden gelebt, in der vorkolonialen Zeit, in der kolonialen Zeit, in der nachkolonialen Zeit. Diese Randaliererei mit Islam ist erst seit 1981 begonnen. Und zwar von Muslimen, die nicht Nigerianer waren. Also El Zakzaki und Maitatsine. Fremde muslimische Fanatiker, die sich im Lande leben und gegründet haben. Und man sieht, dass in den ganzen Jahren, so von 1981 bis jetzt, diese religiösen Spannungen oftmals vom Ausland geschürt wird. Sei es zum Beispiel ein Krieg geschieht in Al-Qaida, in Afghanistan oder in Irak. Und die muslimische Ulama in Nigeria sagen, unsere Geschwister werden dort umgebracht, wir müssen uns hier rächen. Einmal. Oder arbeitslose Jugendlichen haben kein Geld, keine schulische Ausbildung, keine Zukunft. Und dann kommt jemand und predigt sie und sagt, ihr seid arm wegen Christentum. Und dann randalieren sie und machen verbrennen Kirchen ohne Grund. Es gibt in Wirklichkeit in der nigerianischen Auseinandersetzung, was Religion angeht, kein Grund, dass man im Namen von Islam und Christentum kämpft. Armut ist mehr, ist für mich ein Grund, die steigende Armut, die Tatsache, dass Menschen nicht zu Hause haben und deswegen greifen sie zu Gewalt. Zweimal die Politisierung der Religion durch Politiker, die sehen, dass sie verlieren bei einer Wahl und dann suchen sie, aha, dann mache ich das oder das, um Fortschritt zu machen oder um meine Stimme zu erheben. Manipulieren diese Volk, diese einfachen Menschen, weil oft die Jugendlichen mit im Spiel sind, besonders von islamischer Seite. Und drittens, es gibt zwar Seiten von großen Nationen wie Saudi-Arabien und Libyen, Iran und Sudan besonders, diese Einfluss auf die Muslime in nigerianischen Regierungen, weil die mahnen sie, der muss Islam verbreiten und nicht zulassen, dass Modernität und Christentum kommt in Nigeria. Und dadurch kriegen sie Geld, Munition, Training und sonstige Sachen. Wenn man Nigerianer fragt, einfach Nigerianer ohne ausländischen Einfluss, wollt ihr Religionskrieg machen? Leute werden sagen, wofür? Dass die Nigerianer leben hier und kommen zur Welt und wir machen unsere Sachen hier. Kein Grund, Religionskrieg zu machen.
Also die Gewalt ist vielfach fremdgesteuert, die Gewalt im Namen der Religion. Und es ist ja auch im vergangenen Sommer zu Übergriffen einer islamischen Sekte namens Boko Haram gekommen, was zu Deutsch so viel bedeutet wie Bildung ist Sünde. Sie haben damals in diesem Zusammenhang von einer ganz neuen Qualität der Gewalt gesprochen. Warum? Was ist das Besondere an dieser Sekte?
Nun, Boko Haram ist wieder auch eine nicht-nigerianische islamische Gruppe. Das sind Tschadia und Niger, Niger-Republik und Jugendliche von Darfur-Gegend und Sudan. Weil wenn Sie die afrikanische Landkarte schauen, dann werden Sie sehen, dass die Sahelregion oft das Menschen sich einfach frei bewegen. Die ländliche Grenzen von Engländern und Kolonisten hat unsere Bewegung nicht gestoppt. Leute sind Nomaden, spazieren von Gegend zu Gegend. Es gibt keine Grenze für die. Die bezahlen auch keine Steuern. Sie leben einfach so mit ihren Kühen und so weiter. Und das mit Boko Haram in Nigeria ist eine Reaktion von wieder einer manipulierten islamischen Jugendgruppe. Sie sagen, sie lehnen westliche Erziehung ab, sie lehnen allerlei Christentum ab. Sie lernen sogar der Staat, Konzept vom Staat. Sie wollen nicht anders als ein islamischer Staat. In einem islamischen Staat gibt es Geld, gibt es Essen, gibt es Häuser, gibt es Gerechtigkeit, weil islamischer Land und islamischer Koran sagt, dass man in Frieden und Freude lebt. Und diese andere Sitten und andere Ideologien hat Islam gestört und deswegen wollen sie alles weg, um islamische Herrschaft hereinzubringen. Eine Art Zeloten der Eschatologie, wie man das auch in jüdischer Zeit findet, in vorchristlicher Zeit findet. Die wollten eine Gottesherrschaft hier auf Erden erstellen, erzwingen, erkämpfen. Solche Sachen gibt es. Boko Haram ist dann nicht nur einfach eine islamische Tendenz, sondern Boko Haram ist wenn Menschen nichts haben, Ungerechtigkeit erleiden, keine Erziehung haben, nennen wir das schon im Volksalliance als Boko Haram. Also Ablehnung von Sünde, Ablehnung von das, was uns unterdrückt, Ablehnung von Unterdrückung. Also, und wir verstehen dann ihre Unterdrücker, Christentum oder Staat oder Polizei und so weiter. Das stimmt aber nicht. Das ist wieder diese falsche Ideologie. Und hier hat die Regierung sie engagiert. Der Führer ist getötet in einer Polizeiaktion. Und Boko Haram ist noch nicht tot. Sie leben noch und rearrangieren sich weiterhin. Die Antwort auf diese Situation und Spaltungen ist nichts anderes, denn man kann nicht leugnen, es gibt Fanatiker, auch im Namen der Religion. Wir müssen Religionsdialog führen, das ist wichtig, auf höhere Ebene. Zweitens, wir müssen Leute, die Religionsfrieden stören, vor Gesetz bringen und auch entsprechend behandeln und nicht wieder freilassen, weil man sieht, schnell kommen die herein und schnell gehen sie wieder und machen noch etwas. Der Boko Haram-Führer war schon 3-4 Mal bei Polizei in der Vergangenheit und am gleichen Tag war er immer befreit, auch wenn man wusste, dass er gefährlich war. Und man hätte ihn gestoppt, denn das ist auch der Punkt. Und drittens, man möge besonders auch unsere christlichen, abendländischen Freunde uns helfen. Wenn zum Beispiel Probleme solcher Art gehen, Kirchen werden verbrannt, Leute sind obdachlos, Flüchtlinge, dass man uns stärkt, Christen, die betroffen sind, zu stärken, Menschen, die betroffen sind, zu unterstützen, schnelle Schulen in den Dörfern zu gründen, damit die Kinder, oft haben sie keine schulische Ausbildung seit Jahren, damit solche Kinder dann auch noch weiterhin nicht zu lange leiden unter solche ungerechte Auseinandersetzung. Ich denke zum Beispiel in Jos letztes Jahr 4.000 Menschen umgebracht. Ich hatte selbst hier bei mir in Enugu Hunderte von Flüchtlingen, die wir versorgen müssten, Blankets, die Medikamente, Essen für lange Zeit, ohne Unterstützung von irgendjemandem, außer das, was wir von den Armen unter uns auch gebettet haben. Hier denke ich, dass unsere Freunde im Ausland uns helfen können. Unabhängig davon, diese Sache auch, dass die Regierung selbst ihre Verantwortung übernimmt und nicht das politische Regierer im Namen der muslimischen Regierung Religion einfach als politische Mittel verwenden und sagen, wenn ich Präsident bin, dann mache ich Koran im Lande. Wie in 12 Bundesländern die Scharia eingeführt wird als oberstes Gericht, Gesetz im Lande. Das ist nicht richtig.
Was bedeutet das konkret für die Christen, wenn Scharia eingeführt wird?
Das bedeutet konkret für Christen, dass Christen im Gefängnis sitzen, wenn sie nicht dürfen, weil man sie bei einer Scharia-Gericht angeklagt hat. Das bedeutet, dass Christen kein Land bekommen, wo sie Kirchen und Schulen bauen, weil sie Christen sind. Das bedeutet konkret, dass Unternehmer, Geschäftsleute, Hotelier, Verkäufer jeglicher Art ihre Waren und ihre Lizenz von ihren Geschäften untersagt werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass Präsenz in den Medien und Zeitungen und Radio für Christen nicht zugelassen ist für diese Bundesländer. Und noch dazu, wenn man einen Antrag stellt, Land zu bekommen, Arbeit zu kriegen, weil er Christ ist, wird er nicht befördert. Vom Staat, wo der Mensch Mitglied ist und Citizen ist. Und das sind die Ungerechtigkeiten, was die Scharia mit sich bringt. Denn Scharia ist eine zwar Gewohnheitsrecht für Moslems, aber nicht Gewohnheitsrecht für Christen oder Nicht-Christen oder Atheisten oder sonstige Gruppen. Wird aber angewandt auf alle Leute, die in diesen Bundesländern gehen. Also es ist eine ungerechte Art, Menschen zu richten mit etwas, was mit ihnen nichts zu tun hat. Und wir bekämpfen das, also wir handeln, verhandeln, reden darüber. Und da brauchen wir mehr Druck, auch innerhalb des Landes und höchstwahrscheinlich auch Unterstützung von Freunden im Ausland, die uns verstehen, zunächst einmal verstehen müssen, wir wollen ein freies Land, wo jeder Mensch das Recht hat zu leben, sein Gewissen zu respektieren, Bewegung, Arbeit und so weiter, wie im Grundgesetz der Vereinten Nationen verankert ist, auch wie im Grundgesetz von Nigeria in der Verfassung verankert ist, was leider in diesem islamischen, sagen wir, bevölkerten Gegenden, vielleicht noch nicht unbedingt überwiegend bevölkert, sondern aber politisch bevölkert und kämpfend bevölkert. Das muss nicht unbedingt sein. Zusammenleben und Frieden sind immer höhere Werte.
Herr Prälat, jetzt haben Sie gerade den Dialog der Religionen schon angesprochen. Und das ist ja auch einer Ihrer Arbeitsschwerpunkte, denn Sie leiten das Catholic Institute for Development, Justice and Peace in Enugu. Wie führen Sie konkret Dialog? und welche Früchte haben Sie schon davon getragen?
Ich kann Ihnen von einer Erfahrung von gestern gleich erzählen. Hier haben wir islamische Führer von der Ahmadiyya-Gruppe, von der Sunni-Gruppe, von den Bruderschaften von Islam. Also ihre Führer haben wir gestern gehabt und ich und unsere Mitglieder in Kommission für Dialog zwischen Christen und Muslims. Wir haben einen runden Tisch gehabt, wir haben alle ausstehenden Diskussionen geführt zu Zusammenleben und wir haben ein Kommuniqué geschrieben, was jede Gruppe mitnimmt zu ihrer Kirche. Das ist zum Beispiel eine Art Dialog zu führen. Wir haben seit letztes Jahr ein HIV-gemeinsames Projekt engagiert, dass wir mit HIV und Bekämpfung von Krankheiten gemeinsam solche Projekte machen. Wir haben Konferenzen, was gegenseitig besucht wird. Es gibt Hochzeiten von Christen und Muslims. Ich habe vor 2 Wochen eine Hochzeit miterlebt, wo ein Christ und ein Muslim geheiratet haben. Das haben wir in meiner Kapelle gemacht. Der Mann ist Muslim, die Frau ist Christin. Aber weil er offener Mensch ist und sagen wir, enlightened, also aufgeklärt gewissermaßen ist, hat er die Religion seiner Frau respektiert. Er mag seine Muslim, sie mag ihr Christentum und sie leben zusammen als Mann und Frau. Ein Kind ist inzwischen geboren und solche Sachen gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir schreiben eine Menge, organisieren Kolloquia, machen Radio Präsenz im Lande, dass Volk aufgeklärt wird. Also, und da denke ich, nicht das Volk heizen, sondern das Volk ermutigen. Aber die Gerechtigkeit und die Wahrheit auch noch predigen. Denn es ist auch manchmal, wo man konkrete Fälle sieht von Unterdrückung. Aber dort schauen wir auch nicht. Zum Beispiel Boko Haram haben wir gleich verurteilt, weil das ist Unsinn und ganz klare Sprachen. Also es geht nicht um Religionsfrieden. Die Wahrheit steht immer in die Mitte dieses Friedens. Wahrheit, Gerechtigkeit und Versöhnung. Auch Thema der afrikanischen Synode der Bischöfe in Rom in diesem Jahr, was besonders auch Christen und muslimische Leben in Nigeria, in Sudan, in Liberia, in Niger, in Tschad und sonst in Senegal, in Südafrika, in Kenia angesprochen wurde, in Ägypten. Und wo wir sehen auch, dass oft das unsere Freunde in Religion, im Islam, uns nicht verstehen und nicht unsere Ausgangspunkt mit einsehen. Und hier ist Religionsdialog ein Moment, dieses versöhnende Moment, wo wir auch teilen und verschiedene denn, wir sind offen. Wir haben auch noch eine innerhalb der Nation von der Regierung selbst. Eine Kommission ist gegründet worden, Commission for Interreligious Dialogue, was die Bischöfe und die islamische Imams angehören. Zurzeit ist Co-Vorsitzender Erzbischof John Onaeko von Abuja und er macht es sehr gut mit dem islamischen Führer von Nigeria, der Sultan Abubakar. Und sie versuchen dann auch auf dieser Höhe-Ebene Freundschaft zu bilden als Menschen. Und das ist auch der Art, wie der Papst Benedikt uns lehrt und schreibt, dass Frieden ist ein Moment, wo Menschen nicht darüber reden, sondern auch das in der Tat umsetzen, unabhängig von Farbe, Rasse und Religion. Und der Papst, auch der Papst davor, Johannes Paul II., gibt uns gute Beispiele, wie katholische Kirche mit anderen Religionsgruppen umgeht. Ökumene, Dialog, Freiheit, Friede. Und im Vatikan und zwei war schon riesige Dokumente darüber geschrieben. Religionsfriede und Religionsrespekt, egal für wen, ist Grundlage für eine Gesellschaft, der nachhaltig ist, der Frieden will und der Harmonie sucht. Und hier bemühen wir uns in dieser Ebene. Und wir sind sehr glücklich, dass Kirche in Not diese Sprache versteht und auch fördert.
Ja, also Dialog auf allen Ebenen ist notwendig. Wie steht es denn da um das Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Nigeria? Hat es da in den letzten Jahren auch eine positive Entwicklung gegeben?
Eine sehr, sehr gute positive Entwicklung. Im Bundesland Enugu zum Beispiel, aber ich berichte zunächst einmal von diesem, ist eine ganz gewaltige Schritt der Beziehung, verbesserte Beziehung zwischen Kirche und Staat. Im Bundesland Enugu hat die Regierung 480 Volksschulen die katholische Kirche zurückgegeben. Während des Biafra-Krieges am Ende wurde diese Schulen aufgrund der damaligen islamischen Regierung übernommen, gewalttätig weggenommen, enteignet war die Kirche. Jetzt hat in diesem Jahr die Bundesländer, NUG Bundesland zum Beispiel, alle Schulen, was verstaatlicht sind, zurückgegeben an die Kirche und auch sogar noch zugesagt, Lehrer werden sie bezahlen, Schulen werden noch finanziert, unterstützt von der Regierung. Es geht nur darum, dass Subsidiarität und Kompetenzen respektiert werden. Das ist eine Seite. Morgen zum Beispiel haben wir einen Hochgipfel, man nennt es Weihnachts-Adventslieder. Und da sind die Obrigkeiten des Staates und der katholischen Kirche und andere Religionsgruppen im Stadion hier. Ich werde die Predigt halten zu Frieden und was Jesus Christus uns bringt zu Weihnachten, also das Weihnachtsgeschenk. Und das ist zum Beispiel eine Begegnung zwischen Kirche und Staat. Und die Regierung hat immer wieder für kirchliche Hilfe gebeten, denn sie sehen die Kirche als organisiert, als Grassroots anwesend, also in den Dörfern anwesend, für eine ganze Menge soziale Tätigkeiten für arme Kinder, arme Familien. Ich leite zum Beispiel ein Zentrum hier für Obdachlose, Jugendlichen und Kinder, sogenannte weise Kinder, wird auch unterstützt vom Päpstlichen Missionswerk der Kinder in Deutschland. Und in diesem Haus zum Beispiel sehen wir, in einer Woche kommt die Regierung, Frau vom Ministerpräsident, bringt Geschenke für diese Kinder und sonstige Sachen. Also es gibt auch Kooperation zwischen Kirche und Staat auf Ebene der Wirtschaft. Also Kirche hat eine Menge Kompetenz, Priester sind ausgebildet, gib uns Ideen, aber sie müssen es nicht selbst machen, aber gib uns Rat, gib uns Ideen. Wir haben auch Priester bei uns, die tätig sind als Kapläne für Regierungsgruppen, sei es die Männer oder die Frauen, die Politiker und so weiter. Und das ist dieser Moment, wo ich denke, dass seit 50 Jahren trotz allem Nigeria sagen kann, auf dem richtigen Weg zu sein, trotz allem.
Herr Prälat, Ende August hat eine Delegation der Deutschen Bischofskonferenz unter der Leitung von Erzbischof Zollitsch Nigeria besucht. Hat es bei diesem Treffen konkrete Ergebnisse gegeben für die Zukunft?
Man redet immer noch in Nigeria über den Besuch von Erzbischof Zollitsch in unserem Lande, sowohl in Jos als auch in Abuja, in Calabar und in Onitsha, in Enugu und in sonstige in Kaduna. Erzbischof Zollitsch mit Prälat Feier und mit Kanon Sauer von Freiburg Erzdiözese und andere Mitarbeiter der Deutschen Bischofskonferenz. Wir waren hier knapp 2 Wochen, haben unser Land erlebt und auch was der Erzbischof Zollitsch den Priestern geschrieben hat und vorgelesen hat in Enugu, heiliges Jahr der Priester, Jahr der Priester, was Papst Benedikt angekündigt hat. Das hat die Priester zum Beispiel viele Diözesen bewegt, Exerzitien zu halten, Spiritualität der Geistlichen, Vertiefung ihrer geistlichen sondern Leben, Erneuerungen von ihrem Apostolat. Also Prälat Zollitsch hat uns vieles versprochen. Da denken wir, dass unsere Kooperation vertieft wird. Auch wo die in Europa müde werden, haben wir auch diese unsere Freunde aus Deutschland gesagt, nicht müde werden, nicht aufgeben. Sogar, weil wir auch viele Priester kriegen jetzt, sind wir immer bereit, Priester auch nach Deutschland zu entsenden, zu sonstigen Ländern, nach Österreich und der Schweiz. Wir brauchen nicht Kirchen zu verkaufen und Religion, also sagen wir Christentum, zu die General Motors zu rationalisieren. Das ist nicht notwendig, weil Glaube, Hoffnung und Liebe sind nicht materielle Themen. Da sind wir bereit, auch als Afrikaner. Wir haben inzwischen im Lande begonnen, Missionsgruppen vorzubereiten, für im Ausland im Einsatz zu sein. Das haben wir empfangen, wo wir in Not sind. Wir sind auch jetzt bereit zu geben. Und Erzbischof Zollitschs Besuch hat diese Themen nochmals wach in Erinnerung gebracht. Und wir denken, dass die Konferenzen der Bischöfe in der Zukunft darüber reden werden. Denn wir sind sehr, sehr gerne, auch der Papst hat es auch initiiert, Donum Fidei, Geschenke des Glaubens. Es müsste doch möglich sein, dass anstatt, dass Kirchen verkauft werden, weil die Bevölkerung ein bisschen weniger sind, sondern dass man die Bevölkerung ermuntert. Die nicht zur Kirche gehen, wollen gerne zur Kirche gehen. Sie wollen etwas, sie gehen auf Fußball schauen, sie gehen zum Stadion, sie gehen zur Kneipe. Sie wollen auch gerne zur Kirche gehen, man muss nur das Angebot verbessern. Und Afrikaner wissen, wenn man die kirchlichen Angebote ein bisschen schmackhaft macht, und lebendig macht. Unsere Gottesdienste sind lebendig. So, wer möchte predigen, ist etwas schön, nicht 5 Minuten, sondern 15 Minuten, man geht nach Hause mit etwas. Und das Leben Jesu, die Worte Jesu, konkret, relevant und vertieft, meditativ, lebendig machen. Denn Kirche ist Leben und nicht nur Gebäude. Und hier denke ich, dass die afrikanischen Missionare, wenn die deutsche Sprache und sonstige Sprachen beherrschen, und da machen wir viel in dieser Richtung. Es ist eine Weltkirche und keine Dorfkirche. Eine Weltkirche hat zwar ihre partikuläre Existenz, nur wir als Katholiken sind, man könnte sagen, Gewissen der Welt, Salz der Erde, Licht der Welt. Das ist, was Jesus Christus in Lukas, Matthäus Evangelium uns gegeben hat. Wir möchten es realisieren.
Herr Prälat, abschließende Frage. Sie haben gerade schon darüber gesprochen, dass man die Geschenke von Berufung, das Geschenk der Berufung teilen sollte in der Weltkirche. Nun befinden wir uns ja im Priesterjahr. Und viele unserer Hörer werden vielleicht gar nicht wissen, dass Nigeria weltweit führend bei den Priesterberufungen ist. Sie, Herr Prälat, haben das bei den Kongressen von Kirche in Not immer wieder nicht ohne Stolz betont. Ist das denn auch eine Hoffnung für die Zukunft des gesamten Landes, wenn diese Männer nicht nur als Geschenke der Weltkirche in anderen Ländern missionieren, sondern auch, wenn sie zurückkommen und ihr Wissen, ihre Kenntnisse ins Land wieder mit zurückbringen?
Sie haben recht, das Land hat viele Priesterberufungen, Gott zum Dank. Denn es ist Gott, der die Berufe, die Priesterberufe gibt, die Ordensberufe gibt. Das ist ein Geschenk des Himmels, dass wir viele junge Menschen, die in Wirklichkeit die Herausforderungen und den Ruf Jesu Christi hören. Letzten Samstag zum Beispiel haben wir hier in die Diözese Enugu 25 Diakone geweiht. Und in den ganzen Diözesen, es sind 11 in meiner Gegend, haben die durchschnittlich 20 Diakone durchschnittlich pro Diözese mal 11, das heißt über 220 Diakone, nicht ganz zu schweigen von über 53 Diözesen im ganzen Land. Was heißt das? Das heißt, dass das Land so viele Priesterberufe hat, Schwesternberufe hat, Brüderschaften und diese auch im Dienst der Weltkirche stellen will. Viele gehen im Ausland, nicht so viele, aber einige gehen im Ausland. Und wenn die zurückkommen, kommen sie bestimmt mit Erfahrungen. Einige sollen auch im Ausland bleiben, damit sie auch unsere afrikanische Diaspora-Leute, es gibt so viele Nigerianer in Deutschland, wer kümmert sich dann auf die Seelen dieser Nigerianer, dieser Afrikaner? Okay? Sie gehen jetzt zu 20 andere christliche Kirchen, Pentecostal, Pfingstbewegungen, und sie sind Katholiken, sie sind Anglikaner, sie sind Protestanten, sie sind Evangelische hier in Nigeria. Kommen in Europa, keine Kirche, keine, sagen wir, Begleitung. Und dann machen sie irgendetwas. Laien machen dann auch sogar jetzt die Priesterarbeit in diese Gruppen in Deutschland. So, unsere Bischöfe wollen gerne, dass Afrikaner im Ausland, dass sie begleitet werden. Die Polen haben diese Erfahrung, die Irländer haben diese Erfahrung. Auch Europäer in Nigeria haben Kaplan, der die ganze Deutsche in Nigeria kümmert, ihre Seelen kümmert, auch die Engländer und sonstige, die Polen, die Franzosen. Warum soll man nicht Priester im Ausland schicken und die begleiten unsere Leute, und eine Menge unserer Leute sind im Ausland. Also wir denken, dass unsere viele Priesterberufungen ein Geschenk für die Weltkirche ist. Und es soll es auch so sein. Einige sind hier, machen ja, wir sind auch in einigen afrikanischen Ländern tätig, in Mali und so weiter. Viele afrikanische Diözesen, Südafrika, was nicht genug Priester hat, sie schreiben uns, und wir schicken diese Diözesen Missionare, die auch willig sind, dort zu gehen und zu arbeiten. Auf alle Fälle sage ich, und dann bin ich auch froh darum, Gott ist in seiner Kirche immer noch und stark, wie am Anfang, so auch jetzt. Und Jesus lebt. Und er lebt in faszinierender Weise, auch in einer Zeit, wo die ganze Welt Probleme zu scheinen hat. Die Probleme sind von Menschen gemacht. Gott gibt uns einen Ruf. Er gibt uns Trost, er sagt, komm zu mir. Und das ist das Evangelium, was der beste Mittel für die Krankheit der Welt heute ist. Das Evangelium, Freude, Friede, Glaube, Hoffnung, der Meisten, der Höchste, die Liebe. Und wir müssen es predigen zu einer Welt, ob sie das hören wollen oder nicht. Und die Technik, Material, Geld, alles sind gut, wir sollen aber Gott dienen. Und hier muss die Kirche die alle in die Kirche bringen und nicht dass man sagt, ich will die Welt spalten, da außen und da drinnen. Nein, Jesus hat alles versöhnt in sich, omnia reconciliare in Christo, wie man im Paulus-Schriften schreibt. Das ist die Herausforderung der Kirche in dieser Zeit. Paul der Feste hat darüber geschrieben, die Spaltung zwischen moderner Technologie und Kultur, das ist das Problem in Europa. Und hier denke ich, europäische Kulturkrise darf nicht unbedingt Weltkulturkrise sein. Für uns in Afrika ist Kultur das Leben. Und Kultur gliedert alles zusammen in einem. Der Mensch, religiöse Mensch, arbeitende Mensch, theologischer Mensch, Geschäftsmensch. Aber er braucht sich nicht zu verteilen, Montag ist Geschäft und Sonntag ist Gott. Nein, jeden Tag ist Gott drinnen. Das ist das Problem meines Erachtens in Europa. Und hier kann Afrika Europa ergänzen durch eine holistisch integrale Weltanschauung.
Ja, Herr Prälat, dann sage ich ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Ihnen und Ihrer Arbeit. Alles Gute, Gottes Segen. Und um diesen Segen für unsere Hörer darf ich Sie zum Abschluss noch bitten.
Es möge uns allen der allmächtige Gott segnen, behüten, begleiten zu dieser Adventzeit, zu Weihnachtszeit, in unserem ganzen Leben, durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Amen. Das war Weltkirche aktuell. Über Nigeria sprachen wir mit dem Priester und Menschenrechtler Prälat Professor Obiora Ike. Mein Name ist Volker Niggewöhner und ich hoffe, dass Sie uns auch in diesem Jahr wieder treue und aufmerksame Hörer sein werden. Und für dieses Jahr wünsche ich Ihnen allen von Herzen alles Gute und Gottes Segen.